Ja, liebe Gemeinde, liebe Diamantkonfirmandinnen und Konfirmanden, wir haben heute Palmsonntag und Palmsonntag, da steht eigentlich so diese Geschichte im Mittelpunkt, wo Jesus in Jerusalem einzieht und dann beginnt seine letzte Woche in Jerusalem, seine sogenannte Karwoche, in die wir jetzt auch hineingehen. Palmsonntag deshalb, weil die Menschen damals mit Palmzweigen Jesus zugejubelt haben. Und an Palmsonntag steht auch ein besonderes Tier im Mittelpunkt. Ich lese aus Matthäus 21, die Verse 1 bis 11. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an dem Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf dort, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein kleines Füllen bei ihr, bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht, der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig, und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die ihm voranging und nachfolgte, schrie: Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und fragte: Wer ist der? Die Menge aber sprach: Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Ja, neben Jesus, der als ein armer König da in Jerusalem einzieht, denn ein König ist damals auf einem Pferd geritten, also auf was Gescheites, so ein richtiges Ross. Neben diesem Jesus, der also als König der Armen, der Leidenden, der Enttäuschten in die Stadt einzieht, spielt auch ein besonderes Tier eine Rolle. Das Tier, auf dem er sitzt, eine Eselin. Und ich habe mir gedacht, ich spreche heute mal ein bisschen über Esel. Und irgendwie wurde ich bestätigt, denn gestern kam in der Wienender Zeitung ein großer Artikel über Esel. Habe ich gedacht, das scheint so am Puls der Zeit zu sein. Und wer dich aufmerksam durch Berglen fährt, der wird früher oder später einem Esel ins Gesicht blicken, das einem von einem großen Plakat entgegenschaut. Früher gab es auch Eselrennen in Berglen, vielleicht kommt das ja mal wieder. Und ich weiß, dass ich vor vielen, vielen Jahren auch bei einer Konfirmation bei Jugendlichen auch schon mal was von Eseln erzählt habe. Und da habe ich gedacht, kann für sie auch nicht schaden. Die Frage, können wir etwas von Eseln lernen? Machen wir mal ein bisschen Konfirmandenunterricht. Sie haben ja jetzt schon 60 Jahre Entzugserscheinungen. Jetzt können wir mal ein bisschen noch mal Unterricht machen. Was können wir denn von Eseln lernen? Und ich möchte Ihnen mal drei Gedanken mitgeben. Erstens, der störrische Esel. Es war im Jahr 1910 oder 1911, da machte der damalige Kronprinz Friedrich, der älteste Sohn des Kaisers Wilhelm II., eine Reise durch Ägypten und da saß er auch auf einem Esel. Und dann soll es wohl so gewesen sein, dass der Esel mal ganz abrupt stehen blieb, was diese Tiere gerne mal machen. Aber es muss wohl, wie die Geschichte sagt, so abrupt gewesen sein, dass der Kronprinz breitbeinig über den Kopf des Esels flog. Wahrscheinlich war das ein prophetischer Esel, der wusste schon, dass dieser Kronprinz kein König oder Kaiser wird. Und tatsächlich 1918 war es ja dann mit der Monarchie in Deutschland ja auch vorbei. Störrisch war auch einmal ein Esel in Italien. Er war wohl in Militärdiensten, aber in seinem Herzen wohl ein Pazifist. Auf dem Tierfriedhof in Salerno steht folgender Gedenkstein. Hier ruht der Esel Maggie. Er trat in seinem Leben zwei Generälen, 7 Obersten, 8 Majoren, 16 Hauptleuten, 24 Leutnants, 39 Sergeanten, 545 Soldaten in den Bauch. Sein letzter Tritt traf den Zünder einer 2-Zentner-Bombe. So wie Maggie, der pazifistische Esel. In der Bibel kommt auch mal ein störrischer Esel vor. Da müssen wir ganz weit in der Geschichte zurück, wo das Volk Israel noch ein Nomadenvolk war und so durch die Gegend zog. Und dann kamen sie auch in eine Gegend, wo ein König herrschte. Und dem König passte das nicht. Er hatte Angst vor diesem großen Volk. Und dann gab es damals so einen Seher, so eine Art Magier, Bileam hieß der. Und der König sagt zu dem: Reite du mal hin zu diesem Volk, das da irgendwo lagert, und verfluche sie. Denn wenn du das machst, dann habe ich Ruhe mit denen. Dann werden die vom Pech verfolgt werden. Also macht sich dieser Bileam, er setzt sich auf seinen Esel, macht sich auf den Weg und reitet und reitet, kommt in eine sehr gebirgige Gegend, dann ist da so ein schmaler Weg, links gehen Felsen hoch, links und rechts gehen Felsen hoch. Und dann reitet er und der Esel bleibt stehen. Und der Bileam versucht nun alle möglichen Dinge, um das Tier wieder in Bewegung zu setzen, aber es klappt nicht. Und irgendwann ist es ja gut menschlich, irgendwann regt man sich auf, der Puls geht höher, man schreit rum. Und irgendwann, als das auch nichts nützte, fing er an, das arme Tier zu schlagen. Gut, der Esel ging ein wenig weiter, aber als wenn irgendetwas auf dem Weg stünde, wich er nach links aus, worauf der arme Bileam da so seinen Fuß und sein Bein am Felsen entlang schrammte, was ihn nun auch nicht gerade gutmütiger stimmte. Er regte sich noch mehr auf. Aber schließlich sah er, was der Esel in seiner Klugheit längst gesehen hatte, dass mitten auf dem Weg jemand steht. Und Bileam erkennt dann, das ist ein Engel Gottes, ein Bote Gottes. Und der macht ihm deutlich: Bileam, es ist nicht deine Aufgabe, andere zu verfluchen. Du sollst Segen bringen, du sollst sie segnen, das ist Segnen, das ist Gottes Wille. Und das macht er dann auch, der Ritt geht dann fröhlich weiter, deutlich besser als vorher. Und als er dann zu diesem Volk kommt, spricht er keinen Fluch, sondern einen Segen, sehr zum Ärger des Königs, der ihn beauftragt hatte. Einige von Ihnen werden vielleicht so ein bisschen zurückblicken. So, Sie haben ja jetzt so fast ein Dreivierteljahrhundert so miterlebt. Und vielleicht gab es in Ihrem Leben auch manches, wo Sie sagen, ja, das war eher Fluch als Segen. Aber hoffentlich gab es auch vieles, wo Sie sagen, das war eher Segen als Fluch. Die Frage, gehen Sie motiviert in die weitere Zukunft oder eher so ein bisschen resignativ? Viele Ziele habe ich nicht erreicht. Ob ich sie noch erreiche? Wahrscheinlich nicht, wer weiß. Wir dürfen aber etwas vom störrischen Esel lernen. Drei kleine Gedanken. Die Zeiten, wo es in Ihrem Leben vielleicht nicht voranging und nicht so gut ging, wie Sie es dachten. Vielleicht. Ich sage ja ganz bewusst vielleicht, denn es gibt auch Dinge, die im Leben einfach nur schrecklich sind und da gibt es auch keine Erklärungen dafür und da darf man auch keinen Sinn suchen. Aber manchmal gibt es ja auch Widerstände und schwierige Zeiten im Leben, wo man hinterher denkt, ja, da steckt ja auch was Gutes drin. Gut, dass ich hier Widerstand gespürt habe. Und vielleicht gab es das auch in Ihrem Leben, wo Sie hinterher dachten, ja, gut, dass es da einen Widerstand gab. Das hat mich auf einen anderen Weg geführt und dieser Weg war besser als das, was ich eigentlich wollte. Was wir noch von diesem Esel lernen können, dass man auch manchmal störrisch sein muss. In unserer wirren Welt ist das manchmal auch nötig, dass man störrisch sein muss und sagen, nein, ich mache da nicht bei allem mit. Und noch etwas können wir auch aus dieser Geschichte lernen. Unsere Aufgabe ist es nicht, Menschen zu verfluchen, Menschen klein zu machen, unseren Groll, den wir vielleicht mit uns herumtragen, weiterzugeben, sondern unsere Aufgabe ist es, Segen in die Welt zu bringen. Soweit zum störrischen Esel. Zweiter Gedanke, der dumme Esel. Dumm wie ein Esel, das kennen Sie vielleicht noch, diese Redewendung. Früher, in früheren Zeiten, ich weiß, Sie haben auch noch Schule erlebt, wo es noch hart zuging. Ich glaube, erst in den 70er Jahren wurde es verboten, dass Lehrer Schüler auch körperlich malträtieren dürfen. In früheren Zeiten gab es in der Schule manchmal ein Bild von einem Esel, da war eine schöne Schnur dran, dann konnte man das dem Schüler umhängen. Also der es halt wieder nicht geblickt hat, der nach Meinung des Lehrers dumm war, dem konnte man also so ein Eselbild umhängen. Oder die Schüler, die Schulen, die ein bisschen mehr Geld hatten, da gab es manchmal sogar ein hölzernes Eselsgestell, da musste sich dann der draufsetzen. Für alle, die nicht so gern Geräteturnen mögen, möchte ich Ihnen sagen, aus diesem Gerät ist dann der Barren geworden und so dieses Kasten, über den manche springen müssen. Aber das ist nur die, die darunter auch gelitten haben, vielleicht in früheren Zeiten, unter diesen Geräten. Der dumme Esel, man hat ja manchmal so das Bild davor, wie bringt man einen Esel in Gang? Ja, man setzt sich auf ihn drauf, hat so eine Art Schnur oder Angel, hängt ihm so eine Möhre vorne hin und dann läuft er immer hinterher, aber er erreicht sie nicht, weil der Besitzer der Möhre ja oben auf dem Esel sitzt. So stellt man sich das vor. Wir sind da klüger, wir laufen ja nicht einer Karotte hinterher. Wir wissen ja, wie wir unser Glück finden, oder? Ich weiß auch nicht, haben Sie es gefunden in den etwa 75 Jahren? Der Philosoph Ernst Bloch hat einmal von einer Melancholie der Erfüllung gesprochen. Da hat man so ein Lebensziel als junger Mensch, erstmal, dass man eine gute Ausbildung, einen guten Beruf ergreifen kann. Und man denkt, wenn ich das habe, dann schwimme ich im Glück. Und dann kommt die Melancholie der Erfüllung, dass plötzlich man merkt, ja, man hat aber immer noch eine Sehnsucht. Man ist immer noch nicht ganz erfüllt. Gut, wenn man den Beruf hat, dann sehnt man sich nach beruflichem Aufstieg oder nach Anerkennung und Erfolg, dass man gelobt wird, Urkunden bekommt, vielleicht auch im Verein. Oder eine Partnerin, einen Partner findet, eine Familie gründet. All diese Dinge und man erreicht es und merkt, es ist immer noch eine kleine Leere in mir drin. Die Melancholie der Erfüllung, wo man denkt, man müsste doch jetzt im Glücksrausch sein und dann wird man plötzlich melancholisch, wenn man von der großen Ehrungsfeier nach Hause kehrt und denkt, ja, war's das jetzt? Laufen wir auch in unserem Leben einer Karotte hinterher, ohne sie zu erreichen? Wo ist eigentlich unser wahres Zuhause, unser Glückszuhause, wo wir geborgen sind, auch wenn im Leben es Leid und Enttäuschungen gibt? Im Buch des Propheten Jesaja, da gibt es gleich am Anfang des Buches eine Anklage. Da sagt der Prophet, ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn, aber die Menschen kennen es nicht und mein Volk versteht's nicht. Also er will damit sagen, die Menschen sehnen sich genauso nach einem Ort, nach einem wahren Zuhause, aber sie finden es nicht, im Gegensatz zu Ochs und Esel. Die wissen, wo ihre Heimat, ihr Zuhause, ihre Krippe ist. Die Menschen sind also wohl manchmal dümmer als die Tiere. Unser Zuhause ist bei der Krippe unseres Herrn. Dessen Kommen feiern wir ja jedes Jahr an Weihnachten. Diese Jesaja-Stelle ist der Grund, warum in vielen Weihnachtskrippen Ochse und Esel auftauchen. Die kommen ja in der Weihnachtsgeschichte gar nicht vor. Aber durch diese Stelle, die wissen, wo ihr wahres Zuhause ist. Oder wir haben es mit anderen Worten in der Schriftlesung gehört, wo Jesus sagt, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel kommt. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Seien wir also nicht dümmer als ein Esel. Kommen wir heim zu unserem wahren Zuhause, zu unserem himmlischen Papa. Da ist unser Glückszuhause. Und noch ein dritter Gedanke, der verspottete Esel. Den verspotteten Esel, den können wir gerade in Berglen sehen, in Hössinswart, in Stöckenhof. Da ist ein großer Esel, der hat so einen komischen Helm auf. Und dann steht drauf, Lärm nicht wie ein Esel. Das ist an Motorradfahrer gerichtet. Ist humorvoll, aber eigentlich ist es eine Diskriminierung der Esel. Setzen Sie mal statt Esel ein, Lärm nicht wie spielende Kinder, Lärm nicht wie ein Mann, der aus der Gaststätte kommt, Lärm nicht wie eine zänkische Frau. Was meinen Sie, was da für ein Geschrei losginge? Unglaublich. Mit Eseln kann man es machen, weil die kriegen es ja auch nicht mit. Also merken Sie, sie dürfen diskriminieren, es darf nur nicht niemand mitbekommen. Das sagt dieses Schild aus. Sie merken, ich halte von diesen Schildern nicht viel. Sie haben auch, glaube ich, kaum eine Wirkung, aber viele finden sie nett. Es gibt auch eine mit einer Sau, gibt es auch irgendwo ein Schild. Wie auch immer, der verspottete Esel. Sie haben ein kleines Bild bekommen, ich hoffe, Sie haben es bekommen, so eine kleine Zeichnung. Da sehen wir auch so eine Gestalt mit einem Eselskopf. Und dieser Esel, der steht auf zwei Beinen und hat so die Arme, ja, als wenn er ein Talar hätte, so ausgebreitet, so ein wenig die Arme. Und links sieht man so einen Mann. Ah, ja, wir können es geschwind warten. Vielleicht brauchen es noch ein paar. Genau. Also, was wir hier vorhaben, diese Zeichnung, ist ein Graffiti. Oder man muss eigentlich eine Einzahl sagen, ein Graffito. Und zwar aus antiker Zeit, aus dem antiken Rom. Man hat es im 19. Jahrhundert in Rom entdeckt. Und da sieht man also links diese Gestalt und dann diesen Zweibeiner mit Eselskopf. Das soll ein Spottbild sein. So wie es ja auch heute jede Menge Karikaturen gibt, die manchmal auch einfach irgendwo hingezeichnet werden. Das hier ist jetzt aber nicht ein Spottbild auf einen Esel als Tier, sondern hier wird ein Mensch als Esel dargestellt. Wir haben bei diesem Graffito die älteste Darstellung der Kreuzigung von Jesus, die wir besitzen. Eine ältere kennen wir nicht. Und es ist ein Spottbild. Der links da, das ist ein junger Mann. Und jetzt steht unten in griechischer Sprache Alexamenos, so heißt dieser Mann links, betet seinen Gott an. Alexamenos betet seinen Gott an, steht da unten. Und also, da gab es in Rom offensichtlich einen Christen, Alexamenos, und der betete zu Jesus, der sagt, der ist für mich gestorben und auferstanden. Und jemand meinte, so eine Eselei, also so einen Quatsch hat er selten gehört und meinte, da muss ich schnell so ein kleines Bild hinmalen, um diesen Alexamenos zu verspotten. Aber was dieser Spötter, glaube ich, nicht verstanden hat, dass er in einem tieferen Sinn tatsächlich Recht hat. Jesus hat sich tatsächlich für uns zu einem Esel gemacht. Ich möchte es mal anders versuchen zu erklären. Eine Verwandte von mir, die inzwischen verstorben ist, eine Künstlerin, die hat auch mal ein Bild gemacht von einem vom gekreuzigten Jesus. So ein düsteres, im dunklen Blau. Der Körper dieses gekreuzigten Jesus besteht nur aus Metallschrott. Sie hat also irgendwo mit uns, also Schrott gesucht, also Dinge, die wir weggeworfen haben, wo sie sagen, das brauchen wir nicht mehr, hat sie gesucht und daraus den Körper dieses Gekreuzigten gemacht. Aus unserem Schrott ist er gemacht und da steckt was Schönes drin. Denn das bedeutet, unseren Lebensschrott, den können wir da abgeben. Deshalb ist er gekommen, bei dem können wir es abgeben. Oder um es nochmal anders deutlich zu machen, es gibt in Indien eine Weltentstehungslegende. Da sitzen so ein paar Götter um einen riesigen Topf und dieser Topf ist sozusagen die Welt, bevor sie entstanden ist. Und zuerst ist alles ganz flüssig und dann rühren die Götter darum, damit es fest wird, damit da irgendwie mal was Festes entsteht und wir brauchen ja auch feste Erde, um darauf leben zu können. Und dann gibt es einen dieser indischen Götter, den Shiva, der sieht, dass da beim Rühren Gift entsteht. Und wir wissen ja, wie viel Gift in dieser Welt ist, in ganz unterschiedlichen Ausprägungen. Und die rühren also und es entsteht Gift. Und dann denkt dieser Shiva, ich muss was gegen das Gift unternehmen. Also er beugt zu diesem Topf runter oder Teich, was auch immer das war, und schlürft das ganze Gift ein und hat dann so riesige Backen. Und da ist es jetzt, es ist wie so ein Endlager. Aber wie wir wissen, auch unsere Endlager sind ja nicht wirklich sicher. Und so Backen sind auch nicht wirklich sicher. Das Gift ist ja immer noch da. Wenn man jetzt diesen Shiva mit Jesus vergleicht, dann geht Jesus noch einen Schritt weiter. Er schluckt dieses ganze Gift runter und geht dabei zugrunde. Und in 5 Tagen an Karfreitag werden wir wieder daran denken. Und er tut das, damit das Gift dieser Welt, das Böse, nicht das letzte Wort hat in dieser Welt. Aber er ist ja nicht tot geblieben. In einer Woche feiern wir, dass ein neues Leben beginnt. Und es kann auch heute beginnen. Es kann auch nach einem Dreivierteljahrhundert beginnen. Und es hört auch nicht auf, wenn wir vergehen. Denn das gilt, was in Johannes 3, Vers 16 steht. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Also lernen wir vom Esel. Vom störrischen Esel, vom dummen Esel, vom verspotteten Esel, dann sind wir auf guten Wegen. Amen. Stern, auf den ich schaue. Im Gesangbuch darf ich Sie bitten, die Nummer 4.